wahnsinnig interessante Gäste.
Mit jeder Menge fußballerischer Kompetenz.
Bildungsfernsehen.
Ja, weiß ich jetzt nicht.
Wahnsinnig spannendes Format.
Da bin ich dabei.
Es ist ordentlich Pfeffer drin.
Wir diskutieren hier ganz intensiv.
Also man muss schon immer mitkriegen, was da los ist.
Da kann ja morgen schon wieder was passieren, da kann in einem Monat schon wieder was passieren.
Dass vielleicht auch mal deutlichere Worte fallen.
Ja, das gehört ja dazu.
Sind immer offene Gespräche.
Total spannend.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung.
Da ist ein super Austausch.
Da wird richtig ein guter Job machen.
Da wird dann nie langweilig. Immer sehr, sehr lustig.
Aber das heißt nicht, dass wir dann Stuhlkreis machen und irgendwelche schönen Lieder zusammen singen.
Was sagt man da? Sonntagabend, kurz nach 8, jetzt ist es eigentlich schon 8:45, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, freue mich, dass Sie dabei sind und begrüße Sie in einer sporthistorischen Woche für den österreichischen Fußball. Die A-Nationalmannschaft hat sich am Dienstag für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die U17 ist bei einer WM-Endrunde aktuell ziemlich erfolgreich, steht im Halbfinale morgen dann gegen Italien, live bei uns übrigens zu sehen bei Sky Sport Austria. Und in der österreichischen Fußball-Bundesliga sind nach 14 Runden die ersten 6 Teams nur durch 3 Punkte getrennt. Also die Spannung ist enorm. Aber es gibt wie immer auch die bitteren Seiten im Fußball, wenn sich etwa Spieler verletzen oder Trainer, Sportdirektoren freigestellt werden, die Verträge nicht verlängert bzw. aufgelöst werden. Auch darüber wollen wir heute sprechen und freue mich sehr, dass Peter Backholt bei uns ist, der Kurzzeittrainer des WAC. Einen Monat, 5 Pflichtspiele bei den Kärntnern. Schönen Abend, danke fürs Kommen.
Servus.
Außerdem bei uns der aktuell Führende in der Torschützenliste der österreichischen Fußball-Bundesliga vom Überraschungsdritten vom TSV Hartberg begrüße ich Elias Havel. Schönen Servus. Abend, danke fürs Kommen. Und bei uns auch unser Sky-Experte Thomas Silberberger.
Hallo Martin.
Hallo, und an Sie natürlich die Einladung, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann einfach über die sozialen Medienkanäle diese Wünsche, Äußerungen stellen und wir werden dann das ein oder andere im Laufe der nächsten knapp 75 Minuten hier versuchen auch aufzuklären. Peter, vielleicht zunächst die Frage, die sich viele gestellt haben, haben Sie die Freistellung vor 10 Tagen beim WAC verdaut? Ich meine, heute vor 2 Wochen waren Sie noch Trainer bei den Kärntnern.
Ja, verdaut habe ich schon. Die Umstände, ja gut, Präsident hat sich für das entschieden und muss man zur Kenntnis nehmen.
Wie verarbeitet man so etwas? Ich meine, es ist auch für Sie, obwohl Sie sehr erfahren sind, nicht selbstverständlich und wahrscheinlich alles andere ist einfach.
Ja, aber ich bin nicht seit gestern Trainer oder Fußballer gewesen oder war. Bin einfach schon sehr, sehr lang dabei und wenn ich denke, ich bin seit 1996 Trainer, im Trainergeschäft tätig und dadurch kann sowas passieren. Das, was da passiert hat, war halt ein bisschen sehr überraschend und ja, einfach zur Kenntnis genommen.
Haben Sie gestern den WAC verfolgt? In der Einzeloption auf Sky oder in Alltag oder in der Konferenz oder gar nicht?
Nein, in der Einzel.
Ja? Und?
Ja, also.
Also, das Ergebnis kennt
man. Das Ergebnis kennt man. Ich habe nichts viel anderes gesehen, als was die Wochen davor passiert ist. Ja, das ist momentan ein bisschen auch das Manko, dass man vorne im Angriff oder im letzten Drittel einfach da zu wenig Möglichkeiten kreiert. Und ja, das hat sich heute gestern auch wieder gespiegelt. Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich aus meiner Sicht ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern gehabt. Also ich glaube, ich habe bei anderen Vereinen bei Weitem nicht so viel mit Spielern geredet, als was ich dort geredet habe. Aber trotz allem hört man immer wieder Sachen. Ja, und wenn natürlich dann Spieler mehr Macht haben und zum Präsidenten sie beschweren gingen, aus welchen Gründen auch immer, die kenne ich nicht. Also mir hat nur der Präsident am Dienstag, nachdem der sich beim Trainerkurs noch war, am Abend mich angerufen und hat gesagt, ich bin nicht mehr Trainer. Ja, alles zur Kenntnis genommen, aber was man dann im Nachhinein alles erfahren hat, also auch vom Präsident die Pressekonferenz,
darüber immer noch,
was da alles gesagt worden ist und auch was man dann auch von den ein oder anderen Spielern gehört hat, finde ich das schon sehr enttäuschend, aber es ist halt im Fußballgeschäft so.
Genau.
Darüber wollen wir natürlich auch noch reden. Andererseits, es gibt viele andere Themen, wo Sie profunde Äußerungen tätigen können. Und wollen wir vielleicht zunächst auch über positive Dinge reden, zum Beispiel über Elias Havel. Wie geht's Ihnen als Führender der Torschützenliste in der österreichischen Fußball-Bundesliga?
Sehr gut, auch wenn der Valentino Müller heute auch sein 8. Tor gemacht hat, aber trotzdem extrem glücklich. Aber die Saison ist noch nicht zu Ende, also ich kann mir jetzt nichts davon kaufen, aber fühlt sich gut an.
Ja, wir können auf Ihr Tor und Ihre Torvorlage gestern, Sie sind übrigens auch mit 10 Scorerpunkten ebenfalls ex aequo mit Sukic von Wolfsberg in Führung, einen Blick werfen. Es ist eine Sternstunde aktuell für den TSV Hartberg, nicht nur für Sie. Ist es nachvollziehbar, dass es so läuft?
Ja, ich finde, Beginn der Saison haben wir schon richtig gute Leistungen gezeigt, haben uns dann aber nicht belohnt. Da habe ich auch die eine oder andere Chance noch mehr sitzen lassen, jetzt auch noch. Da will ich mich auch noch verbessern. Aber
davor schön Assist, haben wir gerade gesehen.
Ja, hat schon gut passt gestern. Aber wie gesagt, ich glaube...
Bilderbuchkonto, oder?
Ja, aber gar nicht mal so schlecht getribbelt von mir und super abgeschlossen von Lukas.
Genau, und deswegen ist das Lächeln auch da. Freut uns, dass Sie den Weg heute auch zu uns gefunden haben, ebenso wie natürlich Thomas Silberberger, bevor du in deiner Eigenschaft des Sky-Experte hier alles einordnest. Gratulation an den Admira-Cheftrainer gestern gegen Liefering, Ex-Club von Elias Havel, 4:0 Sieg. Und wir können uns kurz machen, es ist spannend in der zweiten Liga wie in der Bundesliga.
Absolut, das können wir relativ kurz abbrechen. Es ist noch spannender geworden durch die Causa Stripfing, weil ja plötzlich aus der Lust in einer großen Nutzen ist er wohl, weil die nur einen Punkt Abzug bekommen haben und wir ja und St. Pölten 3. Es ist verdammt eng, die ersten 5 sind extrem eng zusammen und nächste Woche ist da eh schon irgendwo der Showdown, da geht es um einen Herbstmeistertitel FAC gegen Admira und da wollen wir natürlich unsere ungeschlagene Serie bis in die Winterpause reinbringen.
Wird sie nicht ausgehen.
Was? FAC näher?
FAC kann er nicht gewinnen.
Da fällt die Objektivität bei Peter Park halt. FAC gegen Admira, da gibt's ist richtig schwierig, für wen man da hält, oder? Ich meine, da ist ein sympathischer Kollege hier.
Ich schätze ihn. Ich habe ihn unheimlich gern. Wir kommunizieren öfters miteinander und alles. Aber FAC bleibt FAC. Das ist...
Nimm mich so zur Kenntnis. Ja. Nein, aber wir haben gerade die Tabelle auch gesehen, es ist wirklich tatsächlich eng. Aber Peter Backholt, apropos, kennt die zweite Liga. Ich meine, es ist schon eine schwierige Angelegenheit, am Ende aufzusteigen. Ihr habt es geschafft mit Klagenfurt 2021, aber man sieht ja jetzt, letztes Jahr war es eng, heuer wieder.
Na, vor allem, man muss jetzt wirklich ein Lob an Admira und an Thomas aussprechen, weil der Rückstand war ja schon mit 8 Punkten oder 9 Punkten sehr groß, wie sie sich dann zugearbeitet haben. Beziehungsweise St. Pölten hat ihres auch dazu beigetragen, indem das, glaube ich, 3 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben oder verloren haben. Aber nichtsdestotrotz ist Admira immer dran geblieben. Sie haben keine Siege eingefahren, aber sie haben auch nicht verloren. Es ist oft vielleicht gescheiter, du verlierst vielleicht einmal und gewinnst dafür wieder, weil die Punkte mit den Unentschieden kommst nicht weiter, aber sie haben sie weiterhin gut weitergearbeitet und jetzt haben wir den Show dann.
Ja, und Elias, die zweite Liga, wie würden Sie sie einordnen?
Ja, damals, also ist schon eine Zeit her, dass ich da gespielt habe, aber sehr defensiv, was mich so erinnern kann. Also mit Liefering war es immer sehr schwer gegen die ganzen Mannschaften, die mit der Fünferkette sich hinten reinstellen, und bei Liefering setzt man ja vermehrt auf Tiefgang, lange Bälle.
Mhm. Aber das ist natürlich der Punkt. Liefering will nicht aufsteigen, darf nicht aufsteigen. Mira möchte gerne aufsteigen, gell? So könnte man das auch sagen, unter anderem.
Ja, wir wollen, sollten auch aufsteigen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und die zweite Liga ist unheimlich intensiv. Also da wird extrem viel auf den zweiten Ball gespielt. Also es ist extrem schwer zu spielen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Mannschaften, sie sind alle topfit. Alle haben sie irgendwo ein Repertoire an Standardsituationen. Alle können sie gut verteidigen. Und auch in der zweiten Liga sind ja viele, viele Spieler, die was die letzten 10 Jahre die Ausbildung genossen haben, wo wir eigentlich nur ausgebildet haben, anlaufen,
Pressing
gegen Pressing, und das sieht man, glaube ich, in der Liga extrem gut.
Genau, deswegen hast du einmal bei unserem Sky-Podcast gesagt, dass du eigentlich auch sehr viele Basics trainierst, Ballannahme, Ballmitnahme, ist ja ganz interessant, was man alles in der zweiten Liga noch so mit Profis trainieren muss. Wollen wir über die österreichische Bundesliga reden, wo es ja überraschende Ergebnisse gegeben hat, vor allem heute. 3 Auswärtssiege. Wir können auch gut aus dem Blick machen, wieder mal sagen, auf die Mannschaft der Stunde. Das ist mit Sicherheit die Kübauer. Denn der LASK gewinnt unter Kübauer das 5. Bundesligaspiel in Folge mit dem Cup-Sieg, also mit dem Spiel im Cup. Achtelfinale 6 Pflichtspiele, 6 Siege. Und wir sehen hier die Treffer der Linzer zum 1:1 durch Jörgensen. Und dann kommt Uso noch vor der Pause. Sehenswert. Mit viel Klasse zum 2:1 und in der zweiten Spielhälfte dann das entscheidende Tor von Danek. Was macht da Didi Kübauer? Alles richtig.
Er hat diese Mannschaft übernommen zu einem Zeitpunkt, wo sie mehr damit am Tiefpunkt war, wo auch, glaube ich, in der Mannschaft keine gute Stimmung war und sehr, sehr viel Unsicherheit war. Die Fans rebellieren gegen Bräse, große Unruhe, und der Didi hat das in einer kurzen Zeit geschafft, da wieder Ruhe reinzubringen. Natürlich haben wir gleich das erste Spiel mit dem Sieg damals, das hilft als Trainer natürlich weiter, aber der Didi kennt den LASK, er kennt dort die ganzen Umstände und hat das wirklich hervorragend eingebracht, und der Kader hat es auch das hergegeben, muss man auch sagen, der Kader hat sich ja nicht unter Didi jetzt verändert, sondern
konnte sie auch nicht verändern.
Ist einfach, dass die Spieler auf seine Seiten kriegt, auf diese Seite kriegt, dass sie wieder an ihre Qualität auch ausspielen. Das hat der LASK dann auch jetzt in den letzten Spielen gezeigt. Und wenn man bedenkt, welche Spieler das vorhin die nicht einmal im Kader waren, die was aber voriges Jahr noch Stammspieler waren, und er die wieder eingebaut hat in die Mannschaft, also das bringt momentan den LASK einfach dorthin, wo sie eben sahen, und die Siege haben sie sich wirklich verdient, weil wieder Ordnung da ist, weil wieder auch ein Leben in der Mannschaft ist und ein Leben auch natürlich unter die Fans.
Genau, unter defensive Disziplin. Elias, Sie gehören ja dem LASK, Vertrag bis 2027 dort, bei Hartberg ja nur ausgeliehen, reden wir dann auch noch über Ihre Vertragssituation. Wie beobachten Sie den LASK? Wie verfolgen Sie ihn? Ich meine, da ist ja immer was los, ne? Bei Ihrem Hauptarbeitgeber, könnte man sagen.
Ja, ich schaue mir eigentlich jedes Spiel an, wenn wir nicht gleichzeitig spielen. Mich hat sehr verwundert, dass der Saisonstart jetzt nicht so geglückt ist, weil ich ja die Vorbereitung mit dem LASK machen durfte und da schon viel Qualität bei den Spielern da war. Und ich glaube, jetzt mit Didi zeigen es richtig ihre Qualitäten einfach, das setzt sie gut an.
Ja. Gibt auch eine Zuseherfrage, höre ich, an Elias Havel. Machen wir vielleicht gleich einen Blick drauf und sind richtig interaktiv heute hier, gleich zu Beginn bei Talk und Tore. Könntest du dir vorstellen, wieder zum LASK zurückzukehren? Fragt der Herr oder die Frau Sueba, 1908. Also, ich meine, du gehörst dem LASK, oder Sie gehören dem LASK in dem Fall. Aber es geht ja eher darum, ob Hartberg nicht auch die Kaufoption zieht, ne?
Ja, wenn die Option gezogen wird, wird die Option gezogen. Wenn nicht, dann gehöre ich wieder im LASK.
Genau.
So ist es einfach.
Aber die Frage ist, wo man spielen möchte. Im Moment ist überall super, oder? Wenn man beim LASK nicht spielt, könnte es auch sein. Und bei Hartberg ist es sowieso fein.
Bei Hartberg fühle ich mich wohl. Beim LASK habe ich mich genauso wohl gefühlt. Also.
Wie hoch ist die Option? Wie hoch?
Teuer, sechsstellig. Für Hartberg ist das viel Geld.
Richtig, ja.
Aber die Option, also laut Sky-Informationen soll es dort dann die entscheidenden Gespräche nach Ende dieser Herbstmeisterschaft geben, wobei die Option, glaube ich, kann gezogen werden bis ins Frühjahr hinein. Also,
okay.
Ja.
Weißt du mehr wie ich?
Naja, ich informiere gerne.
Ich habe mich mit keinem noch unterhalten hier um die Option, weder genau. Mit Chorherr Hartberg. Ja.
Wir schon.
Also ich lege mich fest, die Option Bitte. Wird gezogen und der Elias wird weder beim LASK noch bei Hartberg nächste Saison spielen.
Weil Hartberg zieht die Option, weil man dann
ihn verkaufen kann.
Wie Max Entrop auch noch dazu.
Der wechselt, glaube ich, zu Admira.
Ja. Ja, aber so wie es der Thomas jetzt formuliert hat.
Ja,
das kann ich mir vorstellen.
Ja,
gut. Das verraten, ne?
Ja. Hätte man das auch besprochen. Aber apropos Thomas Silberberger, heute auch ein historischer Moment für Ihren Ex-Club, für deinen Ex-Club, für die WSG. Dieses 3:2 auswärts gegen Salzburg. Wir können auf die letzte Szene dieses Spiels praktisch sehen. Das war beim Stand von 2:2 ein Angriff der Salzburger. Und dann leitet Lawrence den Konter ein. Und dann sehen wir Ola Adebomi, seinen Sprint. Und am Ende wird er gefoult von Diabaté und die Folge ist 11 Meter und dann steht es 3:2 für die WSG. Erster Auswärtssieg in der Clubgeschichte.
Wunderbar, ich freue mich natürlich für die Tiroler. Ich habe dem Philipp Semlitsch und den Stefan Köck sofort ein WhatsApp geschrieben, noch während das Spiel gelaufen ist, weil es wirklich als unfassbare Leistung abtue, weil 2:0 in Salzburg holen die wenigsten Mannschaften auf und dann in Unterzahl des Sieges dort zu machen. Natürlich hat Salzburg das eine oder andere Schanzel liegen lassen und bei einer oder anderen Situation war Glück dabei. Aber ich glaube, jeder, der was einmal bei Red Bull Salzburg gespielt hat, der weiß, dass das dazugehört, dass du 2-3 Situationen überstehen musst, dass du in Salzburg 3 Punkte holen kannst. Genau. Und deswegen ist das für mich ein historischer Sieg für die WSG.
Dass du ein WhatsApp schickst, ist mir klar, weil wenn ich da lese, bei dir steht ja da was, wir Tiroler halten zusammen. Gell? Das ist dann natürlich selbstverständlich.
Dass ja, der Köcke und der so und so.
So schaut's. Genau, das ist bei dir so. Also, aber auch du hast einmal gewonnen, Heimspiel 2021 gegen Salzburg, 2. Sieg für die WSG, aber natürlich in Salzburg etwas Außergewöhnliches, noch dazu der Spielfilm, wie wir schon gehört haben. Ja, und zum Abschluss gab es dann auch noch einen sensationellen Auswärtssieg an diesem Spieltag in Wien-Hütteldorf. Der GAK gewinnt gegen Rapid mit 2:1, 84. Minute, Harakate, Peter Bakut war im Stadion. Mit dem Ergebnis haben wenige gerechnet.
Also ich bin bei 1-1 bin ich gefahren, also ich habe das erst dann, wie ich da angekommen bin, erfahren, dass die neues 2-1 gemacht haben, macht er natürlich sensationell den Lupfer da. Also wobei man natürlich fragen, was macht der Gattler da heraus? Also, aber wie er das da macht, den Lupfer da drüber, das ist schon große Klasse. Genau. Aber ich spiele insgesamt, muss ich sagen, war nicht das, was man sich, glaube ich, von Rapid auch erwartet hat. Aber der GAK hat sehr gut verteidigt, hat auch immer wieder Nadelstiche gesetzt. Es ist zwar vorne nicht viel passiert, aber im Endeffekt haben 2 Situationen entschieden für den GAK.
Genau. Und deswegen ist in der Tabelle einiges passiert. Können wir den Blick drauf werfen nach 14 Spieltagen. Wir sehen, apropos GAK, ist nicht mehr am Tabellenende. 2 Punkte vor Blau-Weiß. Übrigens kommenden Samstag GAK gegen Blau-Weiß. Das direkte Duell am Tabellenende. Und wir sehen, ich habe schon vorhin gesagt, die ersten 6 Teams nur durch 3 Punkte getrennt. Die ersten 7, also WAC, durch 4 Punkte. Apropos Qualität. Noch nie nach 14 Runden hat es einen Tabellenführer seit der Ligareform gegeben mit nur 25 Zählern. Bisher war der schlechteste 30 Punkte. Phasenweise hat einmal Salzburg sogar schon 38 Punkte gehabt. Was sagt uns das, meine Herren?
Ja, ich sag, dass es ein bisschen enger geworden ist, oder?
Ja, das stimmt. Spannend ist es auf alle Fälle.
Spannender. Aber ich glaube auch, dass man das sieht man Woche für Woche, da wenn wir einen europäischen Auftritt haben mit unseren Clubs, dass aktuell die kleinen Vereine sehr, sehr gut arbeiten und einfach näher herankommen. Das ist mit Sicherheit so irgendwo eine Ausnahmesituation, weil wie du richtig gesagt hast, wir haben schon Situationen gehabt mit Red Bull Salzburg, die waren zu diesem Zeitpunkt bereits 10-12 Punkte voraus und deshalb, ich glaube, es tut der ganzen Liga gut, weil es einfach so spannend wie schon lange nicht mehr ist, rund um den Strich, wenn es dann zur Punkteerhöhung
kommt. Aber die Frage ist ja, okay, Spannung, unzweifelhaft. Bin ich bei dir, aber die Frage ist, Elias, spüren Sie irgendwas an der Qualität? Sind die kleineren, unter Anführungszeichen, an die größeren näher herangekommen, an die besseren Teams? Ist es eine Angleichung des Niveaus?
So lange spiele ich noch nicht Bundesliga, ja, muss ich sagen. Also ich kann es schwer bewerten. Also, es ist die erste richtige Saison, wo ich
die dritte Saison schon insgesamt dabei, ne? Mit LASK und jetzt 2. Saison.
Aber wenn man die Jahre davor ansieht, war natürlich Salzburg immer sehr dominant.
Ja, und Sturm auch. Ne? Mhm. Aber wie würde das Peter Bakut einschätzen? Ist es eine Angleichung? Ein bisschen die Besseren haben vielleicht ein bisschen abgebaut und die anderen sind ein bisschen näher gekommen?
Alles richtig gesagt. Aber was mir natürlich auffällt, ist, wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre hernehme, ich weiß noch, wie wir mit Austria Klagenfurt das erste Mal ins obere Playoff gekommen sind, haben wir 30 Punkte gehabt. Und im zweiten Jahr haben wir schon 34 gebraucht. Und heuer wird es ganz, ganz interessant, wie viele Punkte, dass man, wenn man jetzt sieht, es fängt natürlich schon oben an, weil Salzburg hat 24. Ja, das ist nicht ein Highlight, sage ich jetzt einmal. Aber unten, wenn jetzt der WRC hat, 21 und dahinter schon mit 20. Also das wird um den Platz 6, also da in das obere Platz, wird sehr, sehr interessant, wie viele Punkte, dass man da heuer brauchen wird.
Genau, freuen wir uns, dass es spannend ist in der Meisterschaft. Gefreut haben sich viele auch in dieser Woche über den Erfolg der österreichischen Fußballnationalmannschaft, nämlich über die Qualifikation zur WM-Endrunde im kommenden Jahr in Nord- bzw. Mittelamerika. Thomas, soll der 18. November ein Feiertag werden?
Ja, da brauchen wir auch schon relativ viele Feiertage, wenn wir immer diese Qualifikationstage als Feiertag deklarieren. Nein, auf keinen Fall. Das ist natürlich ein Sager, der was auf und ab geht. Aber am Ende des Tages haben wir uns für eine Endrunde qualifiziert, wo eigentlich jeder davon ausgegangen ist. Oder wir wollten alle unbedingt dabei sein, wie wir die Auslosung gesehen haben.
Peter, vielleicht sollte man sagen, 78, 90, 98 haben wir sich auch qualifiziert und da ist auch kein Feiertag gekommen.
Genau. Also, apropos 90, Peter Backhold war nicht dabei bei der WM.
Ja.
Kader war halt auch kleiner.
Nein, es hat mit dem Kader nichts damals zu tun. Es war damals, ich war eigentlich bei die Quali-Spiele in diesen Jahren öfters dabei. Es war halt damals auch so, so hat es mir einmal dann der Peppi Hickersberger gesagt.
Der damals Teamchef war.
Und damals hat man gemacht so ein Kuratorium, oder wo Ernst Happel mit gebeten worden ist. Da mit,
das war Ihr
mit
Trainer beim FC
Bayern. Das war das Komische dann auch. Das war mein Trainer und ich war ja der regierende Torschützenkönig zu dieser Zeit. Und er aber gemeint hat, der Peppi soll lieber vier Junge mitnehmen, bevor das halt die Alten quasi halt mit sind oder die Älteren und auf der Bank. Und dann sind halt vier junge Spieler dazugekommen. Thomas Flügel hat sich leider in der Vorbereitung verletzt, da ist Glatzmeier nachberufen worden. Dann, was ich mich noch erinnern, Michi Bauer war dabei, Ali Hörtnagel war dabei von die Tiroler und ich weiß nicht, wer von den Jungen dann noch dabei war, aber ich bin halt dann nur auf Abruf gewesen, war zwar in einem erweiterten Kader, aber durfte nicht mitfahren zu der WM. Ja.
Schade, ein Erlebnis. Aber vielleicht fährt einmal Elias Havel noch mit. Ist das ein Traum, die Nationalmannschaft? Sie waren zuletzt auf Abruf vor diesem entscheidenden Spiel gegen Bosnien.
Ja, natürlich ein Traum. Ich glaube, welcher österreichische Fußballer wird nicht gern das Nationalteam auflaufen, aber ist noch sehr langer Weg für mich, würde ich sagen.
Ja, aber mit guten Leistungen ist natürlich alles möglich. Thomas, vielleicht am Ende war alles gut, weil man sich qualifiziert hat. Gibt es Lehren, deiner Meinung nach, die Nationalmannschaft aus der Qualifikation mitnehmen sollte für diese Endrunde?
Ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, welche Lehren wir mitnehmen sollten. Also, ich glaube, man hat es eh gesehen, man war eigentlich immer top vorbereitet, aber man hat es auch gesehen, wie eng es ist, auch jetzt gegen Bosnien. Also Lehren draus ziehen, ich glaube schon, dass unser vorne, wir müssen schauen, dass wir
einen Stürmer brauchen wir vielleicht vorne, einen
Kopfstürmer. Genau, unsere Führungsspieler müssen schauen, dass sie fit sind und bei ihren Clubs spielen. Also David Alaba, Arnautovic, das sind sehr, sehr wichtig. Michael Gregoritsch, extrem wichtige Spieler. Routinierte Spieler, die sind sehr, sehr wichtig, weil das schon das Gefüge der Mannschaft ist. Und das hat man auch gesehen, wie der David Alaba am Dienstag Einfluss genommen hat auf den Ralf Rangnick in der Coachingzone. Und deswegen, glaube ich, ist so ein Spieler sehr, sehr wichtig, wenn er bei uns in der Mannschaft drinsteckt, genauso der Marco Arnautovic. Also von denen her, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mischung brauchen und natürlich junge dynamische Stürmer werden wir auch brauchen in Österreich. Ich denke da an Niklas Wurmbrand oder an Elias Havel. Also an seiner Position würde ich mir einmal Gedanken machen über das Esther-Formular für kommenden Sommer, dass ich einreisen darf in die USA.
Du bist Experte für die USA, du weißt.
Genau so ist es. Also schau da bitte ums Esther-Formular. Ja. Weil wenn du das hast, dann ist schon mal viel geschehen, dass du überhaupt in die USA einreisen darfst. Ja. Aber nein, ich glaube, dass da noch viel passieren wird in dieser Vorbereitung auf die WM und es geht dann sehr schnell mit Verletzungen und dann plötzlich bist du modern. Wenn er jetzt dranbleibt dann und in der Torschützenliste dranbleibt und so weiter ihn so performt, dann kommt man eh nicht drum herum.
Die kommenden Monate, die werden so schwierig für die Spieler sein. In einer Weise musst du schauen, dass du bei deinem Club spielst, dann musst du eine Form haben, dann hast du das im Hinterkopf? Ich habe das damals alles miterlebt. Ja, du willst Form haben, du willst gut sein, du willst auffallen, möchtest aber schauen, dass du dich nicht verletzt. Ja. Und wenn du jetzt noch ein Spieler bist, der was vielleicht beim Verein nicht momentan vielleicht die erste Wahl ist, dass du trotzdem schaust, dass du zu deiner Form kommst. Und da spielen so viele Dinge mit. Ich denke einmal, vom Kader her bin ich überzeugt, dass der Ralf schon einen Großteil schon im Kopf hat. Das waren die anderen Trainer, ob das die 78er Mannschaft und die anderen Länder, also Jahre war. Aber jetzt fängt das bei den Spielern zum Arbeiten an. Jeder will dabei, also die, was jetzt da dabei waren in den letzten Spielen, immer in den Kader, die wollen natürlich auch dabei. Das Kader ist jetzt nicht größer, es bleibt ja trotzdem bei 23. Nicht? Jetzt muss da mal schon.
Ich glaube, ja, da könnte sein, dass die FIFA da noch war.
Ja, du musst jetzt einmal rechnen, 3 Torleute werden einmal sicher einmal sein. Nicht? Also ja, das ist einmal klar. Auch da wird es ein bisschen einen Kampf geben. Wobei ich sage, für mich Nick Polster, auch wenn das vielleicht jetzt gestern nicht so gut ausgeht und auch beim Heimspiel eben gegen Hartberg, aber für mich ist ein Riesentalent und ich denke, dass der unter die 3 sein wird. Aber dann, wenn es 23 nur sind, dann hast du nur 20 Spieler. Und der Großteil, wenn man sich die letzten, sage ich, 2 Jahre anschaut, von Ralf in Kader immer, da hat sich nicht sehr viel geändert. Natürlich wird es Härtefälle geben, das hat es immer gegeben bei solchen Sachen, aber im Großen und Ganzen würde jeder schauen, dass er im Frühjahr seine Leistung bringt, dass er dementsprechend auffällt und da, das wird auch für die Spieler nicht einfach, für den Trainer.
Genau, aber hundertprozentig. Interessanter Aspekt, dass das natürlich für die Spieler auch sehr diffizil ist, in Form zu sein, aber eben auch sich nicht zu verletzen, um dann eben die Chance zu haben, bei der WM-Endrunde dabei zu sein. Vielleicht gibt es ja auch Überraschungsnominierungen. Zum Beispiel gibt es eine U17, die im Moment außerordentlich erfolgreich spielt. 6 Spiele, 6 Siege in der U17 oder bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar und damit der Einzug ins Halbfinale gegen Italien. Morgen, Elias, verfolgen Sie das? Und vor allem, wie intensiv?
Also ich habe schon verfolgt. Ich muss sagen, ich habe mir nur ein Spiel und zwar das letzte angeschaut. Aber
gegen Japan?
Gegen Japan, genau. Haben es richtig gut gemacht, gut verteidigt. Den einen Schuss super reingehaut. Dann staubig zu Ende gespielt. Also Respekt, wirklich.
Ja, wir können auch die Tore zeigen. Zunächst gegen England gab es ein 4:0 im Achtelfinale und Thomas dann eben, wie schon angesprochen, gegen Japan das 1:0 gegen die Asiaten und damit der Aufstieg ins Halbfinale. Wie darf man das einordnen?
Ich glaube, das kann man gar nicht groß genug einordnen, wenn man dann nur weiß, zweite Halbfinale ist Portugal-Brasilien. Italien-Österreich bei einer U17 WM im Halbfinale. Also ich glaube, das ist schon etwas sehr, sehr Historisches und ich glaube schon, dass wir uns die Namen einfach einmal notieren sollten, weil da wird der eine oder andere definitiv eine tolle Karriere machen.
Genau. Ja, es ist natürlich immer etwas Besonderes. Wir sehen hier den Treffer vom Salzburger, also vom Lieferingsspieler aus der Akademie hochgezogen worden, Moser, der das 1:0 der Spielentscheidende erzielt hat, auch apropos führend in der Torschützenliste, das ist er nämlich, der junge österreichische Teamspieler bei dieser Endrunde und ich freue mich sehr, dass wir jetzt live aus Katar zugeschaltet den Leiter der ÖFB Nachwuchsabteilungen haben, nämlich Sebastian Brödel und sage einmal schönen Abend, denn in Katar ist es ja schon 22.40 Uhr, also kurz vor Mitternacht bald. Hallo, Sebastian.
Es ist Zeit.
Schönen guten Abend nach Wien.
Danke, dass Sie die Zeit haben. Ist die Anspannung vor dem morgigen Halbfinale, ist der live bei uns zu sehen, ab 14.15 Uhr auf Sky Sport Austria 1, ist die Anspannung bei Ihnen, beim Staff, bei den Spielern enorm oder ist es mehr die Vorfreude?
Ganz klar die Vorfreude. Wir haben bis dato ein super tolles Turnier gespielt mit herausragenden Leistungen. Die Art und Weise, die uns in dieses Halbfinale gebracht hat, war über mannschaftliche Geschlossenheit, über einen guten taktischen Plan des Trainerteams und natürlich tollen Talenten, die zu einer Mannschaft geformt wurden, die uns den Glauben schenken, dass wir morgen genauso die Geschichte weiterschreiben können.
Ja, gibt ja viel Lob für die Spieler. Manche haben irgendwie den Eindruck, der Trainer kommt fast zu kurz. Hermann Stadler, was zeichnet ihn eigentlich aus?
Ja, der Hermann ist natürlich sehr erfahren, hat mit einigen Generationen, mit einigen Spielern zusammenarbeiten dürfen, die schon den Sprung ins A-Team geschafft haben, die Leistungsträger im A-Team sind, über Generationen hinweg. Das heißt, seine Erfahrung ist natürlich Goldes wert, über die Jahre hinweg eine Mannschaft formen zu können, aus Talenten, Talente weiterzuentwickeln und eine Mannschaft zu formen. Ich glaube, das hat er des Öfteren schon bewiesen und jetzt natürlich ist er gerade ein Gipfelstürmer mit seinem Team und kann auch die Arbeit hier sehr positiv erwähnen vom gesamten Trainerteam, die hier von früh morgens bis spät abends im Trainerbüro zusammensitzen, die bestmögliche Taktik herausfiltern, die Mannschaft gut einstellen, sie in ihren Stärken einfach nur bestärkt und die gegnerischen Szenen super analysiert. Also hier wird wirklich harte Arbeit gemacht. Die Sonne kriegen wir selten zu Gesicht, nur bei den Trainingseinheiten oder bei den Spielen. Und deswegen bin ich rundum glücklich, wie das bis dato abgelaufen ist.
Ja, ein bisschen Sonne habt ihr euch schon verdient. Aber Thomas Silberberg, mit Hermann Stadler ist ja eigentlich die Generation von dir auch. Das ist ja, wenn man jetzt überall nur sieht, junge Trainer, das ist ja auch ein Zeichen, oder?
Ja, also der Hermann Stadler ist nur mal eine andere Generation wie ich, das muss ich jetzt schon sagen,
ja.
Weil wenn ich in der Bundesliga Fuß gefasst habe, war der Hermann Stadler schon Routinier und war schon am Ende seiner oder am Zenit seiner Karriere und deswegen, mich freut es für den Hermann ungemein, weil er ja der über Jahre da Top-Arbeit geleistet hat, aber irgendwo immer im Schatten, weil es ja nicht so beachtet wärst und jetzt U17-WM-Halbfinale in Katar, Hermann Stadler, ich freue mich riesig für ihn, weil er einfach meines Erachtens ein sehr, sehr guter Trainer ist und B natürlich auch ein unheimlich ein netter Bursch.
Genau, und für mich Elias Havel sage ich nur, weil er wahrscheinlich den Hermann Stadler maximal vom Namen kennt, der war mit Salzburg Meister und auch im UEFA-Cup-Finale. Also war ein...
war mit Rapide, ich bin mit Hermann ja noch zusammengespielt bei Rapide.
Ja, genau, da war er vorher.
Da hat er leider den schweren Beinbruch vorher gehabt, aber ich habe mit ihm noch gespielt und der Hermann war immer fleißiger und so wie es Sebastian jetzt sagt, so wie er als Spieler fleißig war, so wird er jetzt als Trainer sein. Und man kann ihm nur gratulieren, man kann der Mannschaft nur gratulieren. Ich habe auch das Spiel gegen Japan gesehen, also ich habe mir das auch gegönnt, dieses Spiel. Tolle Leistung der Jungs und drücke gerne die Daumen, dass es vielleicht weitergeht.
Genau, apropos, Sebastian, vielleicht die Frage, nachdem das alles ja auf engstem Raum in der Aspire Academy stattfindet, also man läuft sich ja da über den Weg, die Teams logischerweise, weil das ja alles auf demselben Ort oder am selben Campus gespielt wird, diese WM-Endrunde der U17-Nationalmannschaften. Ist da in den letzten 3 Wochen für Sie auch spürbar das Ansehen des österreichischen Nachwuchsfußballs gestiegen?
Ja, absolut. Also wir kriegen das natürlich mit. Erstens mal hervorragend organisiertes Turnier, alles an einem Ort. Kurze Wege natürlich, ich habe nicht nur die Österreich-Spiele gesehen, sondern auch etliche andere Spiele, um mir einen Überblick zu schaffen, was auch andere Nationen machen. Und das machen natürlich auch andere Verantwortliche, hohe Verantwortliche. Und natürlich sind die Rückmeldungen für unsere Leistungen schon in der Vorrunde sehr gut gewesen. Als Beispiel, Arsène Wenger hat sich schon 3 Spiele von uns angeschaut, ist aktuell bei der FIFA ganz oben angesiedelt, was die Talente anbelangt, hat auch diese FIFA-WM initiiert. Und in den Gesprächen mit ihm kommt schon sehr deutlich hervor, dass er sehr begeistert ist von der Art und Weise, wie unsere Mannschaft auftritt, wie unsere Talente, in welcher Verfassung unsere Talente sind vom Fitnesszustand. Wir haben in zweiter Halbzeit immer zulegen können. Und wenn man solche Komplimente hört, muss man natürlich aufpassen, dass man am Boden bleibt, demütig weitermacht, aber schon auch ein großer Beweis der Anerkennung von ihm und von anderen in der Branche.
Ja, dann bleibe ich vielleicht gleich bei dem Thema. Es gibt ja die Forderung jetzt auch von vielen, dass die jungen Spieler mehr Einsatzzeiten in der österreichischen Bundesliga bekommen sollen. Alfred Tata, unser Sky-Experte, hat ja auch gemeint, so wie es früher mal in der zweiten Liga war, mindestens ein U-Spieler in der Startformation. Können Sie dem etwas abgewinnen?
Also man muss schon auch die Kirche im Dorf lassen zum jetzigen Zeitpunkt. Die Talente messen sich gerade mit den Altersgleichen in dieser Altersgruppe. Wir sind da vielleicht jetzt im Halbfinale. Heißt aber jetzt nicht sofort, dass jedes Talent den Weg in den Profifußball ins oberste Segment sofort machen muss. Wir müssen natürlich sie behutsam weiterführen. Klar ist, dass die Sichtbarkeit deswegen jetzt erhöht ist, dass österreichische Vereine ihre Talente, die sie auch ausgebildet haben, glaube ich, schon größer auch betrachten können und den Weg gemeinsam gehen. Deswegen gleich zu fordern, nach Rückkehr aus Katar, sie einzusetzen im Profitum, wäre, glaube ich, verkehrt. Einige sind schon im Profibereich in der zweiten Liga. Dort soll auch die Durchlässigkeit einigermaßen garantiert werden. Aber man muss den Talenten auch Zeit geben, die nächsten Schritte zu machen. Und ich glaube, das wird der Elias auch bestätigen können am Tisch, dass man mit Rückschlägen in dieser wichtigen, kritischen Phase, der Transformationsphase vom Jugendspieler zum Profi, ein paar Hürden noch überwinden muss, seinen Körper darauf vorbereitet, den Kopf darauf vorbereitet und natürlich für die Chancen vorbereitet ist.
Thomas, verstehst du den Wunsch oder die Kritik von manchen, die sagen, die viele österreichische Bundesliga-Clubs geben den jungen Österreichern zu wenig Chance? Also gerade die in der oberen Hälfte sind, sage ich einmal. Weil Hartberg trifft es nicht oder die WSG.
Ja, ich verstehe natürlich den Wunsch, aber man muss auch sagen, der Druck ist auch enorm auf die Übungsleiter, auf die Trainer. Überall ist der Druck da, der Peter weiß selber, ich weiß selber. Es gibt Talente, ganz klar, aber wie der Sebastian gesagt hat, es muss dann schon auch Geduld da sein oder zumindest mit Rückschlägen umgehen können. Und ich weiß aus eigener Erfahrung auch in der Südstadt, wir haben tolle Talente, aber die sind jetzt auch in einem Alter 17, 18, 19 und können es kaum erwarten. Da ist teilweise schon das Mittrainieren in der Kampfmannschaft, das ist fast zu wenig für die Talente und für ein Management. Also da muss man schon ein bisschen geduldig auch sein, aber grundsätzlich kann ich dem schon was abgewinnen, dass man da die Top-Talente, was immer noch vielleicht weiterführen zum Alfred Tater seiner Idee, wenn man das einführt in Österreich, vielleicht auch so ein Treffsystem, dass man sagt, ein Top-Talent muss da und da hinspielen, gehen, verliehen werden nach Altach oder wohin ja immer. Mhm. Also diese Idee ist einmal vom Alfred einfach so reingeworfen worden, ich kann damit schon was anfangen, definitiv, aber am Ende des Tages geht es auch um Qualität und das beste Beispiel war vielleicht auch gestern Admira gegen Liefering. Wenn dann Erwachsene im Fußball auf Talent trifft, dann kann es schon einmal in die Richtung gehen, so wie gestern Abend mit einem 4-0-Sieg mit Admira. Und der FC Liefering war noch gut bedient und hat aber jetzt nicht da 7 Spieler abgestellt für die U17 WM.
Es reicht ja nicht nur als Fußballerische, Sebastian wird das ja auch wissen, sondern es gehört ja das Körperliche dazu. Mhm. Das fällt noch da, wenn ich gestern das Spiel, also gegen Japan das Spiel da gesehen habe, da sind ja noch ein paar Pipi-Hände drunter. Also das gehört ja das Körperliche auch dazu. Und er sagt es ja richtig, Sebastian hat es richtig gesagt, das sind jetzt 17. Ja. Also das Fußballerische ist da, aber es gehört natürlich das Körperliche gehört auch noch dazu. Und da brauchen die Jungs halt noch ein bisschen.
Genau, dann reden wir noch über morgen, Sebastian. Also ab 14.15 Uhr bei uns zu sehen, live auf Sky Sport Austria 1, das Halbfinalduell zwischen Österreich und Italien. Übrigens kommentiert von Benjamin Vollmann gemeinsam mit Martin Stranzler als Co-Kommentator. Es gab ja schon 2 Testspiele gegen die Italiener vor diesem Turnier im neuen ÖFB-Campus. 2 Siege hat es da gegeben für die österreichische Auswahl. Hat das Aussagekraft?
Nein, hat es nicht. Gehen nicht davon aus, dass wir diese, ja, ist aber, glaube ich, im Fußball, die Herren im Studio werden es mir auch bestätigen können, dass ein Freundschaftsspiel und ein WM-Halbfinale ein Riesenunterschied ist. Wir sehen das Halbfinale, wir versuchen die Grundidee für morgen so zu legen, dass wir das Halbfinale nicht als Gewinn sehen, sondern als Basis für die gezeigten Leistungen sehen und dass wir mit morgen dem Wort Erfolg eine neue Definition geben wollen. Also wir sind hungrig nach mehr. Wir sind hungrig, die ganze Mannschaft, der Betreuerstab, der gesamte ÖFB ist hungrig nach einem Endspiel. Dort wollen wir die Geschichte weiterschreiben. Und die Spieler bestätigen das in ihrem Alltag, in ihren Trainingsleistungen und in ihrem Umgang mit uns im Betreuerteam, dass sie absolut dazu bereit sind, demütig ranzugehen, das Spiel die 2 Testspiele gegen Italien auszublenden und das morgen als Riesenherausforderung zu sehen. Und diese Herausforderung wollen sie morgen bewältigen. Sie wollen morgen ins Finale kommen.
Genau, es wäre erstmals, dass ein österreichisches Nationalteam in einem WM-Finale stehen würde. Wir hören kurz rein, Johannes Moser, einer der auffälligsten der österreichischen Nationalmannschaft, zu diesem morgigen Halbfinale.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt erst einmal die nicht unterschätzen, weil wir trotzdem jetzt dann 2-mal gegen die gewonnen haben, letztens am Campus. Ist eine sehr spielstarke Mannschaft, eine Mannschaft, die uns sehr schwer machen wird. Aber wir sind das auch schon gewohnt von den letzten Spielen gegen England, mit einer Top-Nation bestanden, mit Japan, mit einem sehr spielstarken Gegner, eigentlich uns auch durchgekämpft haben. Und ich sehe da jetzt keine Hindernisse, die uns im Weg stehen, um das Finale zu erreichen.
Optimismus, aber sie wirken auch alle sehr reif, Sebastian, die Spieler. Kann man sagen, die wirken nicht wie 17?
Ja, die sind sehr weit, ja, muss man sagen. Also manchmal muss man sich schon auch selbst zwicken und fragen, wie man selbst in dem Alter war, weil die Jungs sind wirklich reif, sie sind geschlossen, sie haben eine klare Idee, die Rollenverteilung ist super aufgeteilt und jeder funktioniert auch. Wenn ich mir vor Ort anschaue, wie auch Ersatzspieler mitfiebern, begeistern, wie sie mitreißen, dass Dominik Dobis, der leider verletzt ausfällt, der ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist, hier bleiben möchte, um der Mannschaft auch nötige Kraft zu geben, dann zeigt das einfach von einer Energie, die sehr frühreif ist, absolut menschlich. Und es steht aber auch bei uns mit dem ÖFB im Vordergrund, dass wir nicht nur den Spieler, sondern auch den Menschen begleiten und den Menschen gerne sehen, wenn er so reif ist. Und da erleben wir gerade eine richtig hohe Anzahl an Spielern, die das mitbringen, dass die menschliche Seite sehr klar im Kopf ist, eine gute Einstellung zum Sport hat, aber vor allem im Umgang miteinander hervorragend funktioniert.
Dann abschließend noch, weil ja morgen neben dem verletzten Tobis auch Innenverteidiger Ndukwe gesperrt ist, die Frage, weil hier Thomas Silberberger sitzt, ob einer seiner jungen Admiraner Savic statt Ndukwe spielt. Darf man das schon verraten oder ist die Aufstellung ein großes Geheimnis?
Nein, wir werden nicht mit Details rausgehen. aber wir haben natürlich Fantasie, mit einigen Spielern morgen zu spielen. Das Trainerteam weiß schon die Aufstellung und wir gehen mit so vollem Vertrauen ins Personal morgen rein. Aber wir werden aufgrund der geografischen Nähe nach Italien nicht auf Details eingehen.
Genau. Und nachdem die Italiener bekanntermaßen alle so gut Deutsch können, verstehe ich die Vorsicht, Sebastian Breschl. Genau. Besten Dank, lieben Gruß und gute Nacht nach Katar und für morgen natürlich toi toi toi. Hoffentlich geht's erfolgreich weiter. Ja. Also am Donnerstag auf alle Fälle entweder großes Finale oder kleines Finale. Das wissen wir heute schon.
Danke, Martin. Liebe Grüße an die Runde. Elias, Glückwunsch zu den Leistungen. Thomas, Glückwunsch zum Sieg.
Danke.
Und Peter, alles Gute beim Schwungholen.
Danke.
Alles Ciao. Gute.
Alles Gute.
Alles Gute.
Sebastian Brödel. Ja, so ist es. Mit Schwungholen. Was meint man da?
Golfen? Mit Schwungholen?
Golfen? Oder Schneeschaufeln?
Ich hoffe, dass nicht so viel wie heute war, dass man so viel Schnee. Nein. Schwungholen. Schwungen, weil wir morgen einen neuen Zaun kriegen.
Ah.
Und da kommen die Arbeiter schon zeitig in der Früh. Und
da muss man dann
da
fit
muss man
sein.
Da muss man fit
genau.
sein.
Genau. Gut, Elias Havel, jetzt haben wir das gehört. Sie waren selbst auch in vielen Nachwuchsnationalteams. So etwas haben Sie natürlich nicht erleben dürfen, wie jetzt die U17.
Leider nicht. Ne?
Nein, nein, aber es ging sehr besonders. Was viele nicht wissen, Sie sind eigentlich ein gebürtiger Wiener.
Bin ich, ja, aus Simmering.
Ein echter,
von der Simmeringer. Geht, oder? geht.
Kennt das ist jetzt jung.
Ja. Quizfrage, wer ist
der? Hart, ne?
Ja, Quizfrage an den Thomas Silberberger, berühmteste Fußballer aus Simmering.
Boah, Andi Ockers. Ja, auf der Flöritzdorfer. Ja, auf alle Ockers kommen aus Flöritzdorf. Das Strebersdorf.
Ja. Elias kann das vielleicht beantworten.
Frau Haska, oder? Ist Simmeringer.
Bravo.
Ja.
Aber der kommt von Ostbahnhof.
Ja, genau.
Ich sehe gleich neben mir.
Also Simmering.
Aber Edi Krieger zum Beispiel.
Also wir können kurz sagen, Elias Edi Krieger, genau. Da können wir noch ein paar rausholen. Wie Elias habe jedenfalls, sind es dann zum Teil unbekannte Namen. Frau Haska allerdings ist kein Unbekannter. Also aus Simmering und ging dann über die Vienna und die Austria nach Salzburg zur Akademie. Und irgendwie dann über Liefering eben zum LASK. Und für viele hat es dann geheißen, sie kommt aus Oberösterreich, aber dem ist nicht so.
Nein.
Der Karriereweg war der so vorgezeichnet?
War nicht ganz so vorgezeichnet, aber bis jetzt bin ich zufrieden.
Was war bis jetzt die größte Herausforderung in Ihrer sehr jungen Fußballkarriere?
Der Vater.
Viele Herausforderungen gehabt, aber natürlich ein paar Verletzungen habe ich schon gehabt. Bei Salzburg, bei Liefering war ich einmal ein halbes Jahr draußen, dann habe ich mich ein halbes Jahr wieder dran gewöhnen müssen, bis ich mal wieder gescheit fit war. Oder letztes Jahr war ich ja schon bei Hartberg dann per Laie und habe mich gleich im zweiten Spiel verletzt.
Syndesmoseband gerissen.
Syndesmoseband ist eine Operation.
Ja.
Und da muss man halt dranbleiben und muss mental stark sein, dass du wieder zurück in die Spur findest. Und ja, bis jetzt ist mir nicht so schlecht gelungen.
Ja, aber haben Sie da Unterstützung oder ist das angeboren, diese mentale Stärke?
Ja, ich habe natürlich Freunde, Familie, Trainer. Aber natürlich muss man selber mit sich selber auch viel arbeiten,
ja,
wenn es um solche Sachen geht.
Vielleicht auch durch die japanischen Zeichentrickfilme, Anime?
Anime, ja. Motiviert einen auch. Schauen, glaube ich, viele Fußballer.
Genau. Peter Bakut, schaut das auch?
Ja, das ist flulllos.
Okay, das erste Mal.
Ja. Ja, das ist der Elias, links.
Der links für mich? Schaut aber nicht, nicht so ähnlich.
Ja, aber immerhin.
Ist okay, ist gut.
Ja, also es ist, das ist eine andere Generation, Peter.
Mhm. Ja.
Aber Sie haben vorher reingeworfen, die größte Herausforderung ist der Vater. Dürfen wir mehr fahren?
Der ist eine Herausforderung.
Ja. Also es gibt eine Beziehung
aber zum Vater von Elias. Aber er ist ein super Typ. Also sein Vater war bei mir beim Probetraining. Nennen wir es Probetraining. Nein, aber mit
Puls 4 da. Nein, super Typ, muss ich wirklich sagen. Also der nimmt das alles so locker, was er dort macht. Und bin ganz überrascht, dass das der Vater ist. Aber genau, wirklich ein toller Typ.
Nein, jetzt weiß man es. Jetzt ist er draußen. Thomas, Karriere von Elias Havel ist ja schon länger bekannt, eben weil er bei Liefering gespielt hat, zweite Liga, weil er beim LASK war, weil er auch ein Tor gegen die WSG geschossen hat.
Sein erstes in der Bundesliga.
Ja, und deshalb dir schon immer ein Begriff war. Kein Thema war für die WSG?
Doch, wir haben Kontakt gehabt. Ich wollte den Elias, ich glaube, das war meine letzte Saison bei der WSG, wollte den Elias zur WSG holen, weil er Leidenschaft möglich gewesen wäre.
Also vor 2 Jahren.
Genau, und der Elias hat sich dann für den LASK entschieden. Und ja, hat dann, wie es halt dann so läuft, am Tivoli sein erstes Bundesliga-Tor gemacht gegen die WSG. Haben wir leider einen Punkt verloren. Ich glaube, 1-1 ist ausgegangen. Ja. Aber es war eins von seinen leichteren Übungen, das Tor, weil ich glaube, das war ein kapitaler Fehler von uns im Spielaufbau. Und Elias hat das dann toll gemacht. Aber ich habe dann immer seine Entwicklung gesehen oder verfolgt natürlich. Und jetzt, den Herbst, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich begeistert, wie er wöchentlich adaptiert. Mhm. Weil wenn ich mal hernehme, wenn ich herdenke, in den Alltag, wo sie 2-0 vorne waren oder die eine oder andere Großchance vergeben, die Woche drauf gegen Wiener Austria, wie das Tor macht, langer Ball mit linken Fuß ins kurze Kreuz, also überragend, gestern das Assist, mittlerweile schießt er die Elfmeter. Also er ist jetzt in einem...
Wir sehen jetzt übrigens seine 8 Treffer, so nebenbei eingeblendet, aber lass dich nicht stören.
Ja. Man sieht, glaube ich, schon, wie er Woche für Woche adaptiert, da bin ich stehen geblieben. Und der Spielstil hat bei Kimbim aktuell überragend zur Geltung. Er findet viel Raum vor, weil er halt bei kreativ versteht. Und da hat er extreme Qualität. Die Schnelligkeit, ich glaube, er ist einer der schnellsten Spieler überhaupt. Die Schnelligkeit und, wie gesagt, wöchentlich adaptiert er. Und er steht nicht zu Unrecht in der Torschützenliste vorne und in der Scorerliste auch ganz vorne. Also, ein Spieler, dem was definitiv die Zukunft gehört.
War das immer schon so, dass der Antritt ein Markenzeichen war?
Ja, schnell war ich immer schon. Ich glaube, ob ich es sagen darf, aber bei Salzburg bin ich der auf 30 Meter schnellst gemessene, der jemals dort war, glaube ich.
Ja, das ist aber eine Ansage. Waren schon ein paar andere dort, ne? Holland und so. Ja. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass sie bei Hartberg auch diese, wie es der Thomas Silberberger gesagt hat, diese Möglichkeit haben, eben die Räume hinter den gegnerischen Linien zu nutzen, das kommt ihnen entgegen. Kann man das so zusammenfassen?
Kommt mir sehr entgegen und natürlich auch die Mannschaft generell hat mich letztes Jahr schon gut aufgenommen. Es ist einfach so familiär dort, man fühlt sich einfach wohl. Als junger Spieler ist das auch wichtig, überhaupt wenn man verletzt war, vielleicht Laie kommt. Was dazulernen will, braucht dafür auch viel Unterstützung und das ist halt in Hartberg so.
Ja. Ja. Und der Trainer, welchen Einfluss hat er?
Auch sehr groß. Also ein sehr großer Faktor natürlich, dass ich da nochmal die Leihe gemacht habe, weil ich auch viele Gespräche mit ihm geführt habe. Er hat gesagt, dass er Potenzial in mir sieht, dass er mich aufbauen will, dass er mir das Vertrauen geben will und das will ich natürlich jedes Spiel auch zurückgeben, so gut es geht.
Genau.
Ich glaube, Tom, für mich sind es 2 Faktoren. Manni Schmid und der Heil. Manni Schmid kommt ja von der Austria, aus dem Nachwuchstrainer, war ja dort sehr lange Nachwuchstrainer, U17 und so weiter. Kennt junge Spieler, weiß, wie man mit jungen Spielern umgeht. Und was der springende Punkt noch ist, ist Heil, der Kapitän. Der, was einmal sich auch vor die Kamera hinstellt und offene Worte sagt, wo sich viele Kapitäne oder viele Spieler nicht trauen zum sagen. Er hat vor ein paar Wochen erst, da kann ich mich auf das Interview noch sehr gut erinnern, wo er richtig
nass war.
Ich wollte den einmal zu Klagenfurt holen, das ist leider dann gescheitert. Er hat dann auf einmal hat die Brigitte ein bisschen nachgelegt und der Herr Kaja bei ihm und dann hat er sich weiterhin für Hartberg entschieden. Aber das ist ein Spieler noch, der was ja hinstellt in der Öffentlichkeit und auch einmal die Finger einlegt in die Wunde. Das hat mir vor ein paar Wochen so gut gefallen, wie er da gesagt hat, wenn wir so weiterspielen und. Und das nehmen halt die Spieler auf. Und er spielt momentan bei einer Mannschaft, die was ihm entgegenkommt. Von der ganzen Art her, wie so wie der Schmiedl spielen will, wo hinten die Räume, das hat man ja gegen den WRC da gesehen, wo wir eigentlich sehr hoch gestanden sind natürlich und dann er mit seiner Schnelligkeit das perfekt ausnutzt. Im Moment ist er bei der richtigen Mannschaft und man wird sehen, wo sein Weg weiterhin.
Genau. Ist momentan übrigens die beste steirische Mannschaft, muss man sagen. Hartberg vor Sturm, vor dem GAK. Wir haben ja vorhin die Tabelle gesehen. Alle Teams haben 22 Punkte, aber Hartberg in den direkten Duellen im Moment auch aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem LASK auf Position 3. Und weil Manfred Schmidt angesprochen wurde, hören wir kurz hinein, wie er über seinen verlässlichsten Offensivspieler denkt.
Naja, er sagt ja selber auch immer wieder, dass die anderen für ihn arbeiten, ihm viele Möglichkeiten gegeben, dass er nach vorne arbeiten kann. Er ist ein Topspieler, super Einstellung, hat, ist meiner Meinung nach bei 60%, was Spielerische betrifft. Er ist noch nicht so fit, wie er sein möchte auch, aber es ist schon unglaublich, was der Junge leistet und wie er sich da in Hartberg jetzt entwickelt hat. Da möchte ich ein großes Kompliment an mein Trainerteam aussprechen, die nach dem Training auch immer wieder mit ihm arbeiten, mit den anderen Spielern, mit den anderen Stürmern genauso. Aber wir haben jetzt eine Situation, wo viele Spieler gar nicht zum Zug kommen, die ganz knapp dran sind. Mijic, Prokop und alle, die Ra, wenn ich die nur nennen darf. Und es fehlt der Chet Ruh noch. Also von dem her, die stellen sie hinten an. Aber wir haben jetzt ein gutes Klima im Training, eine gute Stimmung. Und das wollen wir mitnehmen. Und da ist ein richtiger Zug drinnen. Und das Teamgefüge ist halt das ganz Besondere bei dieser Mannschaft. Und macht mir riesig Spaß.
Ja, es läuft. Was ist das Ziel? Gibt es interne Ziele? Meistergruppe?
Ziele haben wir jetzt nicht definiert. Wir schauen einfach in dem Fall auf Sturm jetzt das nächste Spiel, dass wir da im besten Fall gewinnen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Dann.
Genau. Kommenden Sonntag das Derby gegen Sturm ausverkauft, jetzt schon das neue Hartberger umgebaute Stadion, die Profertil-Arena. Übrigens, gegen Sturm gab es ja auch die letzte Niederlage, seither ja 6 ungeschlagene Spiele und Sie haben in 3 Spielen gegen Sturm in Ihrer Karriere 3-mal verloren und noch nie getroffen. Ist dann einmal Zeit, dass sich das ändert?
Ja, dann müssen wir es ändern. Ja.
Ja. Gibt es eine Ansage?
Machen wir so.
Gut, klare Ansage von Elias Havel an den SK Sturm. Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen, die eben auch unterstreichen all das, was wir jetzt heute hier schon ein bisschen angesprochen haben. Der Torjäger in 4 Bundesliga-Einsätzen in Folge hat Elias Havel getroffen. Das ist bisher im Hartberg-Trikot nur Donis Avdiay gelungen, 2023. 8 Tore in der Torschützenliste, deshalb gemeinsam mit Valentino Müller auf Platz 1. 10 Scorerpunkte, also eben auch noch 2 Torvorlagen. Auch da auf Position 1 im Moment mit Dejan Sukic vom WAC und die meisten Schüsse aller Bundesligaspieler bis in dieser Saison abgegeben, 44 und mehr als die Hälfte davon auch auf das Tor. Das ist, finde ich, ein Wert, oder? Das muss ein ehemaliger Stürmer wie Peter Parkholt einordnen können.
Ja, das ist absolut für mich ein Top-Wert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Karriere so oft auf Tor geschossen habe. Okay, ich habe zwar mehr Tore geschossen, aber das ist schon Top-Wert. Ja. Und jetzt kommt wie mit Sturm Graz, kommt wieder ein Gegner, der was einem sicher wieder auch dementsprechende Räume gibt. Also wenn sie Hartberg gut lösen kann, weil sie auch sehr hoch schlingen auf Sturm Graz mit dem Druck, was sie ausüben wollen. Also es könnte wieder ein Spiel sein, wo er wieder zu Möglichkeiten kommt.
Genau. Ist Torschützenkönig ein persönliches Ziel? Darf man das sagen? Oder ist das irgendwie so, ja, wenn es geht, ist auch schön? Oder ja, träumt man davon, einmal in der Bundesliga?
Wer hier Stürmer träumt nicht davon, Torschützenkönig zu werden. Also,
ja. Sonst, da hat er aber also, noch Zeit. Da hat er noch Zeit.
Also, was ist ein ehemaliger österreichischer Torschützenkönig?
Ja, bei mir ist es nicht anders gegangen als junger Spieler. Damals beim Wiener Sportclub war ich damals mit Bojo Bako da. Du als Steirer wirst du kennen, aber Bojo Bako, wir waren damals torgleich, ich als junger Spieler beim Wiener Sportclub und dann ist es früher gekommen und dann haben wir getroffen, die Tauben.
Genau, aber Peter Parkholt wurde mit dem FC Tirol nicht nur Doublegewinner 1989, sondern auch Torschützenkönig, ich glaube 26 Treffer in der Meisterschaft.
Fischer-Pur.
Ja, da rechts übrigens auch, mit dem Hansi Müller. Mhm.
Sieht man da. Habe ich auch mitschleppen müssen.
Genau, da haben wir mitschleppen müssen. Und ich habe gesehen, 11 Tore in der Saison im Pokal, das muss man auch mal machen bei 6 Spielen. Also 37 Tore, da wäre sie fast der goldene Schuh ausgegangen, oder?
Der goldene Schuh ist sie nicht ausgegangen, nein. Ja. Das nicht. Aber im Europacup, die in der damals war es ja Landesliga der Meister. Der
Europacup der Landesmeister.
Da war ich mit Schauberg dabei.
Genau, Torschützenkönig. Champions League Torschützenkönig ist auch ein Titel, den sich Peter Parkholt auf die Visitenkarte schreiben darf. Vielleicht abschließend all das, Elias, was wir schon gehört haben. Es gibt ja Statistik.
Ja,
genau. Ja, wir Tiroler halten zusammen, oder, Thomas Silberberger? Ja. Was ist das?
Dieses Trikot habe ich bei mir im Keller hängen.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Da warst du damals wahrscheinlich auf dem Tivoli und hast den Peter zugejubelt, oder?
Genau. Hansi Müller und wie sie alle geheißen haben.
Ja, Linzmeier. Linzmeier, Lindenberger.
Ono Betze.
Ono Betze, natürlich unvergesslich.
Aber der Fukuhila ist auch ein Wahnsinn. Ha?
Da links. Da links. Ja, genau. Also da hätten wir das auch noch besprochen. Und der Emilias wollte eigentlich nur noch am Schluss sagen, es gibt viele Statistiken bei den Hartbergern, nämlich jüngste Startelf nach Salzburg im Schnitt. Das spricht für Hartberg. Aber ich finde es ganz interessant. Geringster Ballbesitz Hartberg, wenigsten Pässe, geringste Passquote, geringste Zweikampfquote.
Aber viele Punkte.
Genau.
Und das ist was zu.
Jetzt können wir sagen, dass die entscheidend ist, wer trifft.
Ja, es ist natürlich auch, wenn man Spielstil anschaut von Hartberg, dann sind diese Werte ja aufgelegt, das ist ja klar. Allerdings, was spannend wäre, das hast du jetzt nicht gesagt, wie viele Großchancen Hartberg gehabt hat. Und das, glaube ich, waren sehr, sehr viele.
Und die Chancenverwertung, das ist eben auch Elias Havel, die ist die beste oder zweitbeste der Liga. Also da sieht man wieder, es ist auch Effektivität dabei, kann man das so sagen. Und so soll es weitergehen, oder?
So kann es weitergehen, ja. Wir müssen natürlich schauen, einfach jede Woche einfach abliefern, aber wir machen das schon richtig gut und müssen einfach bei uns bleiben, unsere Mentalität am Platz kriegen und dann werden wir das schon weiter so machen.
Ja, und weil wir die U17 gehört haben, das Teamgefüge scheint ja auch zu stimmen, oder?
Ja, das ist in einer Mannschaft extrem wichtig. Also wir sind wie so eine zweite Familie, mit einigen Spielern verbringe ich fast den ganzen Tag. Dann gibt's noch die viele Junge, die paar Älteren, unsere Kapitäne, wenn ich jetzt Heili oder Kainz, Spendelhofer, Prokop, die kommen manchmal noch nicht 10 Jahre älter vor, sondern wir sind eins und richtig geil, jeden Tag mit denen zu verbringen.
Ja, schön.
Was jetzt noch dazu kommt, bei mir sitzt. Jetzt kennt man ihn schon langsam. Ja. Jetzt wird es ja nicht mehr einfacher.
Ja.
Weil jetzt wird auch der Gegner und die Trainer werden ja auch
jetzt
darauf hinweisen.
Bitte nicht schwieriger machen jetzt für den Elias. Bitte nicht schwieriger machen.
Nein, es wird schwieriger. Das ist der Weg auch.
Ja, das ist der Weg. Weiter, da. Thomas Silberberg hat schon gesagt, die Weiterentwicklung ist entscheidend. Aber jetzt wollen wir noch Peter Barkut fragen. WRC, großes Missverständnis?
Das will ich nicht beantworten, also ein großes Missverständnis. Also
es hat so harmonisch begonnen am 13. Oktober.
Also, wie mich der Präsident angerufen hat, war eigentlich eine große Harmonie und ein großes Verständnis. Was genau dann passiert ist, dass wir natürlich diese 3 Heimspiele nicht so geliefert haben, man braucht sich nur jetzt die Tabelle jetzt anschauen, wenn ich da jetzt da hochrechne, das sind von den 9 Punkten, die haben wir angemacht. Wenn du die 2 Heimspiele WSG und Hartberg gewinnst, hast Sieverne, musst du jetzt an der Tabelle stehen. Aber wenn und aber, ja, das wollte nicht sein. Ne? Das haben da die 77% gegen Hartberg Ballbesitz. Man muss sich das vorstellen, 77%. Ja? Wir haben auch 3-4 sehr gute Möglichkeiten gehabt, das Spiel noch zum Drehen. Hat nicht geklappt. Und was dann passiert ist, kann ich nicht sagen. Ich war da nicht mit eingebunden. Ich bin nur eingebunden in den gewesen, wo mich der Präsident am Dienstag auf die Nacht angerufen hat und gesagt, du bist nicht mehr Trainer. Was dazwischen passiert ist, zwischen Samstagabend und
also Dienstag, keine Vorzeichen, keine Gespräche, nein, oder sonst irgendetwas. Nichts. Trainergeschäft ist auch hartes Los, kann man durchaus so sagen.
Ich bin nicht der erste Trainer, ich werde nicht der letzte Trainer sein, aber wenn ich in den letzten Wochen nach Deutschland geschaut habe, oder auch in Österreich, da Salzburg-Liga und so weiter, was da Trainer, das ist einfach das Trainergeschäft. Dass es so jetzt ausgegangen ist mit dem WRC, mit denen hat natürlich, und vor allem was man da so auch das Interview vom Präsident dann bei seiner Pressekonferenz und was man dann so im Hintergrund als von den ein oder anderen Spielern hört, das trifft dann natürlich schon so hart, aber es ist halt passiert.
Ja, möchte gleich weiter von Ihnen da noch etwas hören dazu. Wollte nur sagen, weil Sie gesagt haben, das Geschäft ist eben hart. Sie haben 30 Jahre, auch das haben Sie schon gesagt, mittlerweile als Trainer gearbeitet, alle Facetten erlebt. Und ich würde trotzdem sagen, besonders in diesem Kalenderjahr 2025 war einiges in der Trainerkarriere bei Peter Backholt los, Markus Klima.
Es wird Peter Backholt wohl jetzt in dieser Zeit wieder besonders deutlich.
Als Trainer unterschreibst du einen Vertrag und gleichzeitig deine Entlassung. Das ist einfach das so.
Denn bereits Mitte Mai treffen wir ihn zu Hause in Wien. Nur kurz nach seiner überraschenden Freistellung in Klagenfurt.
Sie wirken recht entspannt eigentlich.
Nee, ist vielleicht nur nach außen hin.
Auch ein Peter Backholt schüttelt so etwas nicht einfach so ab.
Wenn du immer was gern magst, ist immer schwierig dann natürlich das zum Verarbeiten.
Beim Blick zurück wird einem nur allzu oft deutlich, alte Erfolge zählen nichts, wenn's hart auf hart kommt. Und bei Austria Klagenfurt kam es hart auf hart, wie er nach seinem kleinen Seitenwechsel als Experte bei Sky im Podcast verrät.
Ich habe auch gesagt, dass wir einen Spieler gehabt, die was sie dann untereinander das Geld ausgebucht haben für die Miete und alles. Und, das belastet schon, da gehst du nicht frei in ein Spiel ein und sagst, hoppala, ja, ich bin hier frei im Kopf.
Diskutieren und analysieren aber sollte nicht zur Dauerlösung werden. Wolfsberg, Lavantal. Der plötzliche Abschied von Didi Kübauer beim WAC bedeutet für ihn die plötzliche Rückkehr nach Kärnten und ins Trainergeschäft.
Auch von Typ her, ich habe einen erfahren gesucht, der schon weiß, was er sagt, wann er einmal so ein bisschen lauter werden muss. Und das waren schon die ausschlaggebenden Dinge. Und natürlich auch, dass er frei war und wir kennen uns. Also es war sehr einfach. Ich habe seine Nummer gehabt, habe ihn kontaktiert und dann haben wir den Deal fixiert.
Was in den darauffolgenden Wochen passiert, vorfällt und misslingt, darüber wird seitdem eifrig diskutiert. Fakt ist, nach nur 5 Spielen ist schon wieder Schluss.
Ich glaube, dass es von der Kommunikation irgendwie nicht ganz gepasst hat. Generell mit uns als Mannschaft, aber auch, ich glaube, im Trainerteam.
Der Trainerwechsel war natürlich auch ein Stück weit ja, überraschend, weiß ich nicht. Es ist halt sehr schnell gegangen, aber der Präsident hat da sehr oft ein gutes Gespür.
Es ist ja für den Trainer immer schwierig, egal wer es ist, dass er so viel wie möglich abholt, dass die Leistung der einzelnen Spieler passt. Deswegen hat es da anscheinend nicht gepasst.
Man hat dann vielleicht auch gesehen, einfach, dass es mit Peter irgendwie Mannschaft plus Peter plus ganzer Betreuerstab irgendwie nicht so richtig zusammenpasst.
Alles ein großes Missverständnis. Peter Packholt und Dietmar Riegler. Ein Bild mit Symbolcharakter. Kaum beieinander, schon wieder auseinander.
Ist die Macht der Spieler zu groß beim WRC?
Das kann ich nicht beurteilen. Was mir ein bisschen jetzt irritiert, ist die Aussage vom Schöpf mit der Kommunikation. Das müsste da. Oder sollte er mir schon ein bisschen erklären. Also mir nicht, sondern allgemein nur das in den Raum hinzuhören. Ich weiß jetzt nicht, dass ich mit den Spielern nicht gesprochen habe. Sogar mit jenen Spielern, die was vielleicht hinten dran gestanden sind. Also von denen her weiß ich nicht, was da damit gemeint ist. Dass jeder Trainer eine andere Ansprache hat, das ist doch selbstverständlich. Also wir können nicht alle selber dazu. Und der Thomas hat eine andere Ansprache oder erklärt den Spielern Dinge. Und so ist, glaube ich, jeder Trainer so gestrickt, wie er sein Ort versuchen will. Vielleicht habe ich den Spielern aber auch irgendwie, ich sage jetzt einmal, zu viel Freiheiten oder zu viel, schwer jetzt zum sagen, was ich damit meine. Ich erwarte mir von den Spielern schon irgendwo eine Eigenständigkeit und man kann ja nicht als Trainer, ich weiß nicht, wie der Thomas arbeitet, aber ich kann nicht als Trainer jeden alles erklären und jeden alles, was ich verlange. Ich glaube, die spielen ja alle seit klar aus Fußball und haben ja ehrnere Art zum Spielen. Und ich als Trainer sehe ich mich nur als Unterstützer für die Spieler. Und wenn ich dann gewisse Aussagen vom Schöpf her, dann dann tue ich mir ein bisschen schwer.
Haben Sie sich von der Mannschaft einfach verabschiedet?
Es war das Problem, dass nicht alle Spieler da waren. Ich wollte mich schon verabschieden, das ist gar keine Frage. Also ich habe es auch im Präsident gesagt, nur wenn nur die Hälfte der Mannschaft da ist und davor die Hälfte der Mannschaft weg ist, ist klar. Aber ich habe gesagt, ich gehe gerne in die Kabine, ich bin ja niemanden da unten bei oder sonst irgendwas. Das ist halt einmal so, aber es ist, war halt einfach nur die Hälfte sagen, wiederschauen, das glaube ich ist auch nicht. Da bin ich halt dann vielleicht so. Genau. In dem Sinn, dass ich so hoppala, Sie sollen bitte. Und ich habe ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich mit gewissen Spielern natürlich andere Kommunikation, andere anders umgehe. Und habe ihnen gesagt, natürlich wünsche ich ihnen alles Gute weiterhin. Es ist ganz normal und das Leben geht weiter und aus.
Weil Sie den Präsidenten Dietmar Riegel angesprochen haben, der hat ja dann auch in einer Pressekonferenz auch zu dieser Freistellung von Ihnen auch Stellung genommen. Und wir haben ein, zwei Zitate da kurz herausgepickt, um die auch vielleicht noch einmal einzuordnen. Also man muss sich Fehler eingestehen, hat er auf sich selbst bezogen und meint damit offensichtlich die Bestellung von Peter Backhut als WAC drinnen. Die ersten Woche war es noch okay, als Backhut dann seine eigenen Methoden angewandt hat, ist die Unzufriedenheit immer größer geworden.
Ich muss schmunzeln, die eigenen Methoden.
Ja, ich wollte gerade sagen, welche Methoden waren das?
Ja, das muss man eben fragen. Das natürlich habe ich als Trainer meine eigenen Methoden. Ich kann nicht der Didi 2 sein. Das, was er sich eigentlich irgendwie gewünscht hat, Didi 2. Der Didi ist der Didi, der Peter ist der Peter. Und der, ich habe nicht umsonst 3 Jahre hintereinander mit einer Austria Klagenfurt, die was weitaus weniger Budget hat wie der WRC, das obere Playoff geschafft, wo der WRC zweimal im unteren Playoff gespielt hat. Ja. Das hat erst der Didi dann wieder aufgebaut, das Ganze. Und ich kann ja nicht ein Double holen.
Ja, ich finde es generell schwierig aus Trainersicht, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die was so erfolgreich ist. Der WRC war kurz vor dem Double, hat letztes Jahr die Meisterschaft gerade nicht gewonnen, war Cup-Sieger und dann wird der Trainer rauskauft aus dem Vertrag, es läuft alles top, du bist, wenn du das Spiel gewinnst, das nächste, wo der neue Trainer da ist, bist, gehst auf 1 wieder, nach 7-8 Runden und dann ist es sehr, sehr schwierig, glaube ich, als Trainerjob, diese kleinen Stellschrauben richtig zu bedienen. Es ist ja komplett was anderes, wenn ich jetzt zu einem Verein komme, der was 5 in Serie verloren hat, da muss ich ja alle Stellschrauben, was ich drehen kann, auf voll auf Anschlag drehen. Da kann ich nichts falsch machen, weil 5 hintereinander verloren, da kann ich eigentlich nur alles richtig machen, wenn ich andere Methoden anwende und so weiter und so fort. Beim WRC war es so, die Mannschaft war extrem erfolgreich. Es war, der Didi Kübauer ist weggegangen zum LASK, weil er Ausstiegsklausel gehabt hat und dann kommt der neue Trainer und diese Stellschrauben werden halt dann wahrscheinlich nicht gepasst haben. Ist jetzt keine Kritik an Peter, gar nichts, sondern einfach, es ist dann auch schwierig, lass es einfach so weiterlaufen, wie es war. Und dann, wie wir es im Interview gehört haben, ein bisschen zu wenig Kommunikation, aber er kann ja nicht den Didi Kübauer kopieren. Ne?
Genau, aber diese Aussagen vom Präsidenten, sage ich, möchte nur sagen, die werfen jetzt nicht gerade das beste Licht auf den Peter Backhut. Und ich würde mich eigentlich nur interessieren, noch zusätzlich zu dem, was Sie sagen wollen, mich würde nur interessieren, weil ja auch der Dominik Baumgartner im Interview gesagt hat, der Präsident hat ein Gespür. Das Gespür kann er ja nur haben, wenn er auch Kontakte hat, offensichtlich zur Mannschaft. Ist die Tür von der Spieler beim WRC, die Tür des Präsidenten für Spieler beim WRC weit offen, Ihrer Meinung nach?
Das weiß ich nicht. Also scheinbar dürfte die Tür weit offen sein. Also was mich halt beim Baumi halt ein bisschen stört, also der Baumi, glaube ich, kann sich nicht beschweren oder nicht sagen, dass mit ihm nicht kommuniziert worden ist. Und das stört mich ein bisschen bei der ganzen Sache. Aber was ihm dazu gehört hat, was der Thomas gesagt hat, dass ein Trainer in dieser Situation, ich habe vor allem in der ersten Woche, habe ich eigentlich versucht, eine zu hören, was da, weil es ist ja was passiert. Also die Spieler sind ja die Entscheidung ist damals gekommen am Dienstag in dieser Pause. Ich bin kontaktiert worden dann am Freitag, also bin erst dann am Dienstag, also eine Woche später dann, das erste Mal vor der Mannschaft und habe da versucht, alles dabei so zu lassen, wie es ist. Also es kann sich vom Trainerstab, kann sich keiner beschweren. Die haben alle ihre Arbeit genauso weitergemacht, wie es vorher war.
Du hast immer keinen Assistent mitgenommen.
Dass ich, weil ich der Meinung war, ich brauche keinen, weil es gibt einen Co-Trainer, es gibt einen Videoanalysten, es gibt einen Athletiktrainer. Die haben alles so weitergemacht, wie es vorher gelaufen ist. Dass dann natürlich bei den Trainingseinheiten vielleicht ein anderes Training oder andere Übungen oder sonst irgendwas kommt, das ist doch ganz normal. Ich kann ja nicht das weitermachen. Erstens habe ich keine Unterlagen, sage ich einmal, oder kein Trainingsdings vom Didi gehabt und ich brauche mir
auch nicht. Naja, nicht rechtfertigen für die Arbeitsweise.
Ja, ja. Und dadurch habe ich meine.
Aber gibt es auch eine Selbstkritik? Oder, weil Sie sagen,
ja, die Selbstkritik ist natürlich da, weil wenn du drei Heimspiele hast, dann machst du die drei Heimspiele gegen Gegner wie Hartberg, WSG, Ried am Punkt, ja, dann ist ganz klar, dass ich mich dann selber natürlich in die Verantwortung, in die Pflicht nehme. Nicht? Aber dass dann auf einmal dann so hinten nachgeworfen wird, der Schöpf ist Nationalspieler. Oder nennt sich Nationalspieler. Dann mit so einer Aussage daherkommt, der Peter hat nicht so geglaubt, gerade er, den was ich eigentlich mehr oder minder auch geschützt habe. Weil er musste schon hinterfragen, vor einem Hartwerkspiel, wie viele Trainingseinheiten das er gemacht hat. Den was ich aber geschützt habe, weil ich gewusst habe, kicken kann er. Und er kann da helfen, er kann der Mannschaft helfen, vor allem der Mannschaft helfen. Und wie gesagt, wenn man sieht, die Ballbesitze sprechen ja für den WRC. Es hat vorne im letzten Dings nicht funktioniert. Aber ich will mich da gar nicht so viel in was einsteigern. Es ist einfach zu kommen. Ich habe auch noch für sich immer ein gutes Verhältnis. Wir haben immer sehr gut miteinander geredet, Herr Riegel und ich. Und ja, es ist halt dann diese Entscheidung.
Wie sieht Ihre Zukunft aus? Ich meine, Sie sind in der Zeit jetzt beim WRC in dieser kurzen 66 geworden. Gibt es den Trainer Peter Backholt noch einmal?
Das weiß ich nicht, ob es ihm noch mehr gibt. Also ich muss ehrlich sagen, im Fußball geht vieles Dinge schnell, hat man ja gesehen. Also
in beide Richtungen.
War zu einer, ich kann mich jetzt nicht erinnern, am Montag überreiche ich Didi noch den Brunner bei der Gala und auf einmal hört man am Dienstag, der Didi ist weg.
Ja.
Und dann kriege ich am Freitag dann den Anruf. Also im Fußball geht alles viel schnell. Und
eine Frage gibt es noch von einem Zuschauer an Sie. Die wollen wir uns da zum Abschluss auch noch stellen und dann vielleicht auch beantworten. Oh, recht direkt. Geht's in die Pension? Fragt einer.
Ich bin seit November schon in Pension. Also, das habe ich ja x-mal schon erklärt und ich habe brav meine 45 Jahre gearbeitet und ich bin schon seit November 24, offiziell seit 1. November in Pension.
Genau. Ich meine, man könnte zum Abschluss jetzt auch sagen, zu der WRC-Geschichte, ein bisschen salopp formuliert, einen Monat hackeln, 8 Monate kassieren. Oder?
Alles richtig gesagt.
Ja,
so ist es auch, nicht?
Ja, so ist es im Geschäft. Nein, aber ich verstehe natürlich, dass auch ein gewisses Maß an Enttäuschung dabei ist, weil Sie sich natürlich auch anders vorgestellt haben. Bedanke mich aber, Peter Backholt, dass Sie heute hier ins Studio gekommen sind und sehr offen darüber gesprochen haben und natürlich auch den Rest in Österreichs Fußballgeschehen eingestuft haben, wie Thomas Silberberger. Danke, Thomas, für deine Expertisen und natürlich alles Gute für das Spiel gegen den FAC, auch wenn du einen Fan weniger hast am kommenden Freitag.
Er kann ja keinen
Freitag
in der Pension, er hat eh frei.
Genau. Hast du
Freikarten? Ich brauche keine Freikarte. Ich kann am FAC-Platz jederzeit.
Genau, er ist eine Legende, der darf hinein, so wie du bei der WSG immer hinein darfst.
Er ist aber auch eine FC Tirol-Legende.
Genau. Und danke an Elias Havel.
Danke auch.
Ja, für den Premierenbesuch in einem Fernsehstudio. In Zukunft wird es öfter sein. War toi, war wirklich hervorragend. Keine Nervosität. Alles Gute für die nächsten Aufgaben und für die nächsten
Grüße
Spiele.
Grüße an den Papa.
Das haben wir auch noch ausgerichtet.
Bitte
zuschauen. Grüße an den Papa und natürlich an Sie die Einladung. Eine Woche voller Fußball. Morgen ab 14:15 Benjamin Vollmann und Martin Stranzl kommentieren Österreich, Italien bei der U17-Weltmeisterschaft, das Halbfinale. Dienstag, Mittwoch, die Champions League ab 18 Uhr jeweils mit hervorragenden Spielen zu sehen auf Sky Sport Austria. Am Donnerstag Europa League und Conference League ab 18 Uhr und die Bundesliga, die gibt's natürlich dann auch wieder. Kommendes Wochenende, Samstag, Sonntag und dann auch wieder Talk und Tore. Also ein volles Programm, wie Sie es gewohnt sind bei Sky Sport Austria. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Machen Sie es gut. Wiederschauen. Danke nochmals. Dankeschön.